Ja, sehr geehrte Frau Zorn, vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, hier sprechen zu können zu Trends und Trendforschung. Trends sind eigentlich eines der Kernkonzepte der Zukunftsforschung. Vielleicht neben Szenarien und neben Delphi-Befragungen sind die Trends einer der zentralen Ansätze von zukunftsorientierter Forschung. Und ich glaube, dass die von hoher Relevanz sind, wenn es um Fragen zu gesellschaftlichen Transformationsprozessen geht, wie das heute der Fall ist, und auch um Fragen der Gestaltbarkeit von Innovationsprozessen. Also man möchte meistens eingreifen, man möchte es nicht nur wissen, sondern man möchte das ja dann auch gestalten. Und ich glaube auch, dass der Konnex zur Nachhaltigkeitsdiskussion auf der Hand liegt, nicht nur weil Nachhaltigkeit selber vielleicht ein Megatrend ist, da unterhalten wir uns ja nachher noch, sondern weil die Idee der nachhaltigen Entwicklung selbst im Kern auf die Zukunft angelegt ist. Bevor es losgeht mit den Folien, möchte ich noch ein paar Worte zu meinem institutionellen Hintergrund sagen, nicht als Werbeeinschaltung, sondern eher, um zu zeigen, wie froh ich bin, dass ich zu diesem Thema sprechen kann. Seit rund 15 Jahren befasse ich mich jetzt beruflich mit der wissenschaftlichen Befassung mit Zukunftsfragen und auch mit den Grenzen der wissenschaftlichen Befassung mit Zukunftsfragen. Und eng damit verbunden, ich habe schon angedeutet, ist für mich die Frage nach der Gestaltbarkeit von Zukunftsentwicklungen durch Wissenschaft, aber auch durch andere gesellschaftliche Akteure, zivilgesellschaftliche Akteure. Mittlerweile bin ich seit erschreckenden über 10 Jahren an der Fachhochschule Salzburg tätig. Dort gibt es den Masterstudiengang Soziale Innovation, den durfte ich mitentwickeln, und es gibt auch die Forschungsgruppe Innovation und Gesellschaft, der ich angehöre. Diese Forschungsgruppe, die ist seit nun 3 Jahren etwa aktiv. Sie ist hervorgegangen aus dem damaligen Zentrum für Zukunftsstudien. Wir wurden also transformiert in eine Forschungsgruppe, aber diese auf die Zukunft ausgerichtete Forschungsperspektive ist uns eigentlich geblieben. Und sie macht sich fest an mehreren Themen, die, wie ich festgestellt habe bei einer Internetrecherche, sich auch hier im KWI finden. Also Hochschul- und Organisationsforschung sind Themen, mit denen wir uns befassen. Lebensqualität und Partizipation, Demokratie und Europa, sowie Migration und Diversität. Dir, lieber Edgar, herzlichen Dank für den Vortrag. Ich werde an manchen Stellen versuchen anzuschließen und möchte jetzt den Vortrag, meine sehr geehrten Damen und Herren, grob in 3 Teile aufteilen. In einem ersten Schritt werde ich versuchen, einige Unterscheidungen zu treffen zu zentralen Begriffen der Trendforschung und auch zu Trends. Und ich werde mich dabei, ich möchte das transparent machen, im Wesentlichen auf einen Artikel stützen, den ein sehr guter Kollege von uns beiden, Christian Neuhaus, unlängst veröffentlicht hat in der Zeitschrift für Zukunftsforschung. Obwohl Trends, ich habe es bereits erwähnt, ein Kernkonzept der Zukunftsforschung sind, gibt es überraschend wenig gute Literatur dazu. Es gibt sehr viel Literatur, aber es gibt sehr wenig Gehaltvolles, insbesondere was das methodische Vorgehen angeht. Und deswegen ist es mir wichtig, hier den aktuellen Stand der Forschung einzubringen. Also ich werde einen großen Teil der Argumentation auf die Begrifflichkeiten und auch Differenzierung meines Kollegen stützen. Ich glaube aber, dass es ist vielleicht ungewöhnlich, aber es ist so, glaube ich, besser, als am Stand der Forschung vorbeizumarschieren. Also die Begriffsdefinitionen, die gleich kommen, damit keine Missverständnisse entstehen, sind nicht meine Leistung. Ich gebe sie hier nur wieder, hoffentlich in einer Form, die Ihnen für Ihr heutiges Anliegen helfen. Die genauere Betrachtung der Begriffe ist meines Erachtens notwendig, weil so deutlich wird, wo die Herausforderungen von Trendforschung generell liegen und wo es sich ein Teil der real existierenden Trendforschung, das ist der medial am präsentesten ist, meist etwas einfach macht. Allerdings, ich möchte auch eine Lanze für die Trendforschung sprechen, nämlich die Gespräche und die Kritik über Trendforschung, die bleibt meistens an dieser Stelle stehen. Also man einigt sich meistens schnell darauf, dass es mit der Trendforschung ein bisschen schwierig ist, dass es so ein bisschen ein schillerndes Feld ist, und wendet sich dann wieder der eigenen, viel seriöseren Forschungsarbeit zu. Und das ist irgendwie unbefriedigend und meines Erachtens auch wenig hilfreich. Insbesondere in einer Welt, die von zahlreichen Herausforderungen geprägt ist, von dynamischen Veränderungen geprägt ist, glaube ich, ist es notwendig, sich auch mit den Möglichkeiten und dem Mehrwert von guter Trendforschung auseinanderzusetzen. Ich möchte deswegen nach einer Kritik am Ende mit einigen Thesen zur guten Trendforschung schließen. Trends, meine Damen und Herren, implizieren fast immer so einen gewissen Handlungsbedarf. Sie haben eigentlich immer einen Handlungsappell. Sie bringen auch meistens eine gewisse Dringlichkeit mit sich. Die Argumentation ist in der Regel geläufig. Also man muss jetzt etwas tun, damit man den Trend nicht verpasst. Man muss angesichts des Trends im Wettbewerb mithalten oder aber man muss jetzt mit dem Trend gehen, um in Zukunft überhaupt noch handeln zu können. Wer also einen Trend verpasst, wer ihn nicht frühzeitig erkennt, ihn nicht für sich oder die eigene Organisation nutzt, wer also einen Trend verschläft, das sind so die üblichen Formulierungen, wer also einen Trend verschläft, der muss mit Nachteilen rechnen. Trends haben diesen Handlungsappell und Megatrends, also die Trends, die weiterreichen, eine räumlich weitere Verbreitung haben, robuster sind, mehr Menschen betreffen, folgenreicher sind, die haben diesen Handlungsappell natürlich noch viel mehr. Du, lieber Edgar, du hast sehr gut herausgearbeitet, wie unsere Zukunftsvorstellungen unsere Gegenwartsnehmung prägen und auch unser Handeln in der Gegenwart prägen. Und indem wir Trends setzen und Trendaussagen machen und diese Trendaussagen übernehmen, wirken sich diese auf das Hier und Jetzt aus, auf unsere Handlungen aus. Und gerade weil Trends dann mit einer gewissen Alternativlosigkeit daherkommen, ist es, glaube ich, wichtig, sich genauer anzuschauen, was Trends und Trendaussagen sind und wie mit ihnen in der Folge vielleicht umzugehen ist. Trends sind allgemein definiert ein beobachtetes Veränderungsmuster im Zeitverlauf und Punkt. Genauer gesagt, also wenn man es noch ein bisschen genauer formulieren möchte, muss man sagen, dass es sich um beobachtete Veränderungsmuster bestimmter Merkmale eines bestimmten Gegenstandes oder Phänomens im Zeitverlauf handelt. Diese zunächst trivial erscheinende Definition macht einen Aspekt deutlich, der sehr gerne übersehen wird. Es ist die Bedeutung der Beobachterperspektive bei Trendforschung. Auch wenn sich der Trend auf objektivierbare Veränderungen von realen Phänomenen bezieht, so existiert er als solcher trotzdem nicht in der Welt. Vereinfacht gesagt, die Welt ist, wie sie ist. Einen Trend gibt es lediglich für einen Beobachter, den diese Phänomene interessieren, die entsprechenden Veränderungen registriert und als Muster mit einer Bedeutung belegt. Es wird nicht das gesamte Phänomen beschrieben, sondern lediglich einzelne Merkmale des interessierenden Gegenstandes, sowohl die Auswahl dieses Realitätsausschnitts als auch die Auswahl der Daten ist bereits eine Selektions- und Konstruktionsleistung. Trends liegen also nicht objektiv vor, sie werden konstruiert. Wenn von Trends die Rede ist, dann sind damit in aller Regel projektive Trends oder Zukunftstrends gemeint. Es gibt selbstverständlich auch historische Trends, also den Trend der Urbanisierung zwischen den 20er und 30er Jahren beispielsweise. In der Zukunfts- oder Trendforschung geht es aber in aller Regel nur um Trends, von denen angenommen wird, dass sie sich zukünftig fortsetzen. Ein solcher Trend verlängert die beobachtete Entwicklung eines Phänomens in die Zukunft. Diese Tätigkeit entspricht einem wichtigen Grundmodus der Orientierung in der Zeit, das heißt der ständigen Konstruktion und Rekonstruktion von Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Und der scheinbar intuitive Zugang zu Trends und zur Trenderstellung trägt einen Teil zum Interesse an Trends bei und sicher auch zu dem mitunter unreflektierten Umgang mit Trends. Wie Trends funktionieren und zu verstehen sind, scheint auf der Hand zu liegen. Wir betreiben ja alle ständig, alltäglich, reflektiert, unreflektiert Trendforschung. Üblicherweise bezieht sich das Interesse von Menschen oder auch von Organisationen auf Trends in deren Handlungsfeld oder relevanter Umwelt. Es sind trendhafte Veränderungen von Gegenständen oder Phänomenen, die nicht oder zumindest nicht völlig unter Kontrolle sind. Also was man im Griff hat, muss man nicht so genau beobachten, wenn man sowieso unter Kontrolle hat. Trends sind in der Folge, also in der Regel, Umfeldtrends. Jetzt komme ich zum nächsten Punkt, zu den Trendaussagen. Die Trendaussage, es klingt banal, ist eine Aussage über einen Trend. Also das ist die Trendbotschaft, das ist das Kommunikationsvehikel, mit dem der Trend die Rezipienten erreicht. Auch diese Feststellung wirkt auf den ersten Blick trivial, sie erinnert aber daran, dass die Trendaussage nicht mit dem beobachteten Geschehen verwechselt werden darf. Die Unterscheidung unterstreicht auch, dass Menschen und Organisationen es in aller Regel nicht direkt mit trendartigen Ereignisfolgen zu tun haben, sondern mit entsprechenden Meldungen, Aussagen und Annahmen. Und das hat einige Folgen. Es gibt in der Regel eine erhebliche Distanz zwischen der beobachtbaren Realität und der zuletzt von Adressaten vielleicht oder vielleicht auch nicht übernommenen Trendaussage. Also ich habe hier die einzelnen Bullet Points aufgelistet, was man so analytisch unterscheiden kann, welche Karriere ein Trend durchläuft, bevor er dann endlich als Trend irgendwo hinten ankommt. Bereits die Beobachtung eines Trends ist von den realweltlichen Veränderungen zu unterscheiden. Zweitens fallen die Beobachtung des Trendgeschehens und die Dokumentation und Verbreitung der entsprechenden Daten häufig bei einer Person zusammen. Es handelt sich dennoch um zwei verschiedene Tätigkeiten. Drittens, von der Dokumentation der Daten ist wiederum die Tätigkeit des Konstruierens oder Verfassens eines Trends zu unterscheiden. Häufig sind die Datendokumentiererinnen und Datendokumentierer auch die Trendautoren bzw. Trendautorinnen. Das ist aber nicht notwendigerweise der Fall. Und das Beispiel von John Nesbitt, Edgar, das du gebracht hast, das finde ich ein schöner Beleg. Also John Nesbitt sagt selbst, dass er seine Trendaussagen stützt auf Medienanalysen. Also er schaut sich publiziertes Material an und entwickelt aus den Dingen, die er wahrnimmt und liest, einen Trend. Er konstruiert ihn. Ich möchte das gar nicht in Zweifel ziehen, was die Validität angeht. Der Punkt ist nur, er schaut sich Medien an, die zu einem völlig anderen Zweck veröffentlicht wurden. Also die Trendkonstruktion kommt nach dem Dokumentieren und das Verfassen von Daten, die vielleicht von jemand ganz anderem verfasst wurden. Und die so entstandene Trendaussage, die verbreitet sich dann über Kommunikation in verschiedenen Kanälen, zum Beispiel über fachspezifische Medien, über Konferenzen, über Vorträge oder Ergebnisberichte von Trendforschungsdienstleistern, über Nachrichten oder auch ganz häufig in Kantinengesprächen. Neben den Beobachterinnen und Beobachtern, die einen Trend identifizieren oder konstruieren und vielleicht auch als Autoren oder Autorinnen gelten können, kommen also die Vermittler von Trends ins Spiel. Und im Ergebnis heißt das, es gibt eine Reihe von Instanzen zwischen dem Trendgeschehen und den Adressaten der Trendaussage. Und zusammenfassend kann man das so, dass man in der Regel keinen Kontakt mit Trends hat, sondern nur mit Trendaussagen. Man sieht Trends eigentlich nie selbst, man hört von ihnen. Und diese Distanz erklärt auch, weshalb die eigenen empirischen Erfahrungen nur gelegentlich den rezipierten Trendaussagen entsprechen. Die eigene Erfahrung und die Aussage projektiver Trends können durchaus auseinanderfallen. Also ein Beispiel aus den USA, eine Erwärmung des weltweiten Klimas ist durchaus möglich, auch wenn man sich in Nordamerika derzeit warm anziehen muss. Es gibt Menschen, die verstehen das nicht und twittern dann darüber, aber wir verstehen das. Das mögliche Auseinanderfallen der individuellen empirischen Erfahrungen und der Aussagen projektiver Trends erklärt auch den erhöhten Kommunikationsaufwand, der zu betreiben ist, um Menschen von einer wahrscheinlichen Entwicklung zu überzeugen, die hier und jetzt noch nicht spürbar ist. Also die Botschaft von Peak Oil und die Botschaft von zurückgehenden Fördermengen, die zu erwarten sind, die passt nicht gut zusammen mit sinkenden Benzinpreisen. Und das ist die Erfahrung, die die Menschen in den letzten Wochen gemacht haben. Das heißt nicht, dass Peak Oil nicht Realität sein kann. Das bedeutet nur einen erhöhten Kommunikationsaufwand, wenn man eine Energiewende in der Breite partizipativ vielleicht herbeiführen möchte. Und die Fähigkeit, diese Differenz zu begreifen und sich eine Zukunft vorstellen zu können, die anders ist als eine verlängerte Gegenwart, kann nicht ohne weiteres in der Breite unterstellt werden. An dieser Stelle erfährt die Transferfrage, das heißt die Frage, wie wissenschaftliches Wissen in der Praxis wirksam gemacht werden kann, einmal mehr eine besondere Bedeutung. Und die räumliche und auch die zeitliche Distanz zwischen Trendgeschehen einerseits und der empirisch erfahrbaren Lebenswelt der Trendadressaten andererseits erklärt schließlich auch das leichte Spiel, das windige Trendautorinnen und Trendautoren in dem Metier haben. Man kann erstmal alles Mögliche behaupten, solange es überzeugend klingt. Es gibt in der Regel keine Möglichkeit, es unmittelbar nachzuprüfen. Das bedeutet viel Verantwortung für diejenigen, die Trendaussagen generieren und kommunizieren. Es legt auch nahe, sich die Trendaussagen noch einmal genauer anzuschauen. Grundsätzlich bestehen die Trendaussagen, mit denen wir es in der Zukunftsforschung zu tun haben, aus zwei Teilen. Erstens aus einem diagnostischen Teil, der sich auf die Vergangenheit und eventuell die Gegenwart bezieht, sowie zweitens aus einem prognostischen Teil, der sich auf die Zukunft bezieht. Und die Folie zeigt diesen Aufbau von Trendaussagen idealtypisch. Diese Kurven kennt man halt bei quantitativen Phänomenen, aber auch wenn man von einem Trend der Urbanisierung spricht oder von einem Trend der Individualisierung, der sehr schwer mit Kennzahlen zu belegen ist, ist es analytisch gedacht ein ähnliches Muster. Die Abbildung unterstreicht auch die Ungewissheit, die mit dem prognostischen Teil von Trendaussagen einhergeht. Alle Empirie endet spätestens, wo ist der Laser? Da ist der Laser. Hier. Also ich kann im besten Fall bis hierher Empirie betreiben und dann hört es auch auf. Und die Projektion, die beschreibt also etwas, das heute noch nicht der Fall ist, das heute noch nicht feststeht und deshalb auch noch nicht in der Form gewusst werden kann, wie wir etwas über das Gestern und heute wissen können. Und wenn man sich die räumliche und auch die zeitliche Distanz zwischen Trendgeschehen, Trendbeobachtung, Trendkonstruktion, anschließender Trendkommunikation in Erinnerung ruft, dann muss man ehrlicherweise sogar davon ausgehen, dass aktuelle Trendstudien eigentlich auf einer empirischen Basis bestehen, die Monate, vielleicht sogar Jahre alt sind. Neuhaus schlägt vor, den diagnostischen Teil der Trendaussage weiter in drei Komponenten zu zerlegen. Die so vorgeschlagene Trendstruktur hat somit also insgesamt vier Komponenten. Also die ersten drei, die Sie hier sehen, die bilden zusammen den diagnostischen Teil. Das ist das, was man vielleicht auch ganz klassische empirische Wissenschaft nennen darf. Und hier bei der prognostischen Komponente, da kommt dann die Zukunft ins Spiel. Ich werde jetzt der Reihe nach ein paar Worte zu jeder Komponente sagen und was es dabei vielleicht zu beachten gilt. Die erste, die statistische Komponente, besteht aus der Zeitreihe oder der Menge an empirischen Befunden, die zusammen die Trendaussage belegen. In wissenschaftlichen Publikationen findet sich das dann meistens hinten irgendwo im Anhang. Oder bei grauer Literatur, bei Berichten ist es meistens irgendwo im Anhang zu finden oder in einem gesonderten Dokument. In unwissenschaftlicher Kommunikation, die den größeren Teil ausmacht, fehlt sie in der Regel völlig oder man verweist darauf, dass es sie irgendwo gibt. Ich habe darauf hingewiesen, dass bereits diese Komponente das Ergebnis einer menschlichen Selektions- und Konstruktionsleistung ist. Was zum Gegenstand einer trendgeneigten Beobachtung wird, das ergibt sich nicht allein aus der Sache und auch die Wahl des Messverfahrens oder die Festlegung des Zeitraums wirken sich auf die Datengrundlage aus. Das stellt das objektivierbare Vorhandensein des Trendgeschehens nicht in Frage, also man muss deswegen nicht zum radikalen Konstruktivisten werden. Es verdeutlicht aber, dass davon nur ein Bruchteil nachher in der Datenkomponente enthalten ist. Die interpretative Komponente, also jetzt hier der zweite Punkt, deutet die Daten als Indikatoren für ein darüber hinausgehendes, nicht direkt beobachtetes Geschehen. Im Ergebnis enthält die interpretative Komponente also eine Aussage, die sich von der Vergangenheit über die Gegenwart bis in die Zukunft erstreckt. Diese Komponente ist dicht am Datenmaterial, noch immer. Sie stellt aber bereits den entscheidenden Schritt zur Konstruktion einer Trendaussage dar. Dies wird auch daran deutlich, dass in vielen Fällen alle anderen Komponenten fehlen und die interpretative Komponente allein die gesamte Trendaussage stellt. Man spricht dann beispielsweise von einer zunehmenden Urbanisierung, von einer Polarisierung zwischen ländlicher Peripherie und urban geprägtem Zentralraum oder von einer steigenden Bildungsbeteiligung von Frauen. Das ist sozusagen die Kernbotschaft des Trends. Sie muss allerdings noch weiter durch die argumentative Komponente, hier der dritte Punkt, plausibilisiert werden. Und da liegt, wie ich als Wissenschaftler finde, der Hase meistens im Pfeffer. Die dritte, die argumentative Komponente, informiert über die treibenden Kräfte, die dem beschriebenen Trend vermutlich zugrunde liegen. Hier wird der Schritt weg vom bloßen Beobachten und Protokollieren und rudimentären Interpretieren des Trendgeschehens hin zum Verstehen der Ursachen und Hintergründe gemacht. Es ist dies der in wissenschaftlicher Hinsicht vielleicht anspruchsvollste und auch entscheidende Schritt. Es geht um das theoriegestützte Verstehen und Kontextualisieren des bis dahin nur protokollierten und, wie ich sagte, rudimentär gedeuteten Trendgeschehens. Es geht also um die theoretische Fundierung eines Trends. Wie entscheidend diese Komponente für die eigentliche Trendaussage ist, die lässt sich mit der bereits bekannten Grafik illustrieren. Wie eine historische Entwicklung in die Zukunft projiziert werden muss, hängt maßgeblich von den Wirkungszusammenhängen ab, denen das beobachtete Phänomen unterliegt. Egal welche Algorithmen und Modelle bei quantitativen Daten konkret in Anschlag gebracht werden, rein rechnerisch lassen sich für bestimmte historische Daten sehr viele und auch viele verschiedene Projektionen errechnen. Also wenn ich mir nur die historischen Daten anschaue und sie sind verlässlich und gut belegt, dann reicht die Aussage, so war es halt bisher und so wird es dann weitergehen, nicht aus. Aufgrund der historischen Daten ist nämlich nicht klar, ob sich das in Zukunft so weiterentwickelt, so, so oder so. Und es gilt für quantitative Phänomene, da lassen sich sozusagen beliebige Formeln und Funktionen erfinden, die den historischen Trend perfekt beschreiben, in der Zukunft aber ganz andere Wendungen nehmen. Trendhafte Entwicklungen auf der einen Ebene können mit Entwicklungen auf einer anderen Ebene einhergehen, die gegenläufig sind oder im ersten Moment kontraintuitiv wirken. Das hast du eh gesagt, bei Megatrends ist es sogar so, dass Gegentrends ausgelöst werden, vielleicht sogar inkludiert werden in den Megatrend. Ein Beispiel, das im Kontext der Energiewende sicher bekannt ist, ist der sogenannte Rebound- oder Backfire-Effekt. Also steigende Energieeffizienz bei Elektrogeräten würde eigentlich nahelegen, dass der Energieverbrauch sinkt. Tatsächlich hat man auf aggregierter Ebene genau das gegenteilige Phänomen, weil die effizienteren Geräte mehr Konsum ermöglichen, mehr Nachfrage ermöglichen, vielleicht größere Geräte ermöglichen und am Ende hat man mit einem höheren absoluten Verbrauch zu tun. Und auch die Sozialstrukturanalyse, bei der das Handeln auf individueller Ebene in Verbindung mit gesellschaftlichen Veränderungen auf der soziologischen Makroebene gebracht wird, ist reich an entsprechenden Beispielen. Also es kommt jetzt vielleicht gleich etwas kompliziert und weit hergeholt her. Ich glaube aber, dass es wichtig ist, weil Trends und Megatrends eben in der Regel Umfeldtrends sind. Also das ist die Umwelt, die für das Individuum da ist und in der ein Individuum eine Handlungswahl treffen muss. Und oft, wenn man sozusagen diesen Blick senkt von der Makroebene auf die Mikroebene, ergeben sich auf einmal Phänomene, die man eigentlich so nicht erwartet hätte. So sind Wahlergebnisse, ich zitiere aus Kleins Sozialstrukturanalyse, so sind Wahlergebnisse, Arbeitslosenquoten, Erwerbsquoten und vieles mehr oft recht stabil über die Kalenderzeit hinweg, also auf aggregierter Ebene, obwohl im Lebenslauf der Individuen gegensätzliche Verhaltensänderungen in nicht unbeträchtlichem Ausmaß stattfinden. Wählerwanderungen finden in entgegengesetzte Richtung oder zirkulär statt und Neuzugänge in die Arbeitslosigkeit werden durch Wiedereintritte ins Erwerbsleben kompensiert, ebenso wie familienbedingte Erwerbsunterbrechung bei Frauen durch Wiedereinstiege in den Beruf. Ein Paradebeispiel ist schließlich die relativ stabile soziale Ungleichheit bei einem beträchtlichen Ausmaß gegenläufiger Auf- und Abstiegsmobilität, also bei zirkulärer Mobilität. Die in der Regel vergleichsweise geringe Variabilität sozialer Strukturen über die Kalenderzeit täuscht oft eine Stabilität vor, die auf der individuellen Ebene nicht vorhanden ist. Das heißt, wenn man sich auf der Makroebene soziale Ungleichheit anschaut und man würde sich eine Kurve malen, würde das aber auch sehr wenig über das aussagen, was denn tatsächlich auf individueller Ebene im Hintergrund abläuft. Wer also an der Oberfläche beobachtbarer Veränderungen stehen bleibt, der weiß nichts von den Ursachen, Folgen und auch möglicherweise Gegentrends im Hintergrund, die für die zukünftige Entwicklung auf Aggregatebene aber entscheidend sein können. Die Beispiele sollen zeigen, dass der Geltungsanspruch der Trendprojektion aufs Engste an das Verstehen der Wirkungszusammenhänge gebunden ist, die in den beobachteten Daten ihren Ausdruck finden. Und deshalb, meine Damen und Herren, ist auf die theoretische Fundierung oder allgemeiner gesagt auf die argumentative Komponente von Trendaussagen so viel Wert zu legen. Die Bereitschaft, die Komplexität der Wirkungszusammenhänge bei der Trendaussage zu berücksichtigen, also die argumentative Komponente wirklich zu füllen, die ist relativ gering. Sie markiert aber meines Erachtens den wichtigsten Unterschied zwischen einer wissenschaftlichen und einer eher unwissenschaftlichen Haltung in der Trendforschung. Die Beispiele, die ich gebracht habe, verdeutlichen, glaube ich, auch, dass für die Formulierung von Trendaussagen ein hohes Maß an Sachkenntnis notwendig ist, und zwar mindestens ebenso notwendig wie das Methodenwissen, das Trendforscherinnen und Trendforscher unterstellt werden darf. Oder hoffentlich unterstellt werden darf. Schließlich gibt die prognostische Komponente, also ich komme jetzt wieder zu dem letzten Punkt, die prognostische Komponente, sie macht den Trend zu einem Zukunftstrend, das heißt also zu einem Trend, der über die Zukunft informiert. Sie verlängert das in der Vergangenheit und Gegenwart beobachtete Trendgeschehen und projiziert es in die Zukunft. Sie baut also auf mehreren voneinander abhängigen Annahmen auf. Erstens, dass die trendbezogene Kausalketten und Wirkungszusammenhänge richtig erfasst wurden, dass also die argumentative Komponente hält, was sie verspricht, dass also die bisherige Entwicklung richtig gedeutet wurde und sich das so konstruierte Muster in die Zukunft fortsetzen wird, und dass deshalb die Interpretation, also die eigentliche Trendaussage, auch in Zukunft gelten wird. Diese Projektion, also sagen das hier, diese Projektion ist das definierende Element im Zukunftstrend. Sie ist die Information, die orientierend wirkt und in Entscheidungs- und Planungsprozessen nachgefragt wird. Sie ist aber nicht zu haben, ohne dass bei den anderen Komponenten zuvor seriöse Forschungsarbeit geleistet wurde. Beide Teile der Trendaussage, der diagnostische und der prognostische Teil, beruhen auf sehr verschiedenen methodischen Schritten. Bei dem diagnostischen Teil dominiert die Empirie und die Interpretation der empirisch erhobenen Daten. Bei dem prognostischen Teil spielt hingegen die Datenaufbereitung eine zentrale Rolle. Das in der Vergangenheit beobachtete Muster wird in die Zukunft verlängert. Diese Projektion geht über die wie auch immer empirisch zu erfassende Realität hinaus und beschreibt eine Entwicklung, die heute nicht nur nicht ist, sondern die heute auch noch nicht feststeht. Den Punkt habe ich schon gemacht. Die getroffenen Annahmen, auf denen die Trendprojektion beruht, können sich als falsch oder unvollständig herausstellen. Ein neuer und bislang nicht berücksichtigter Faktor kann in das Netz der Wirkungszusammenhänge treten und eine Entwicklungsveränderung bewirken. Die Zukunft, meine Damen und Herren, ist offen und nur deshalb ist sie auch gestaltbar. Das bedeutet allerdings auch, dass bei aller Sorgfalt in der Analyse und Synthese es immer anders kommen kann als gedacht. Und umso wichtiger ist es, die Reichweite der getroffenen Trendaussagen zu reflektieren und transparent zu machen. Und das, meine Damen und Herren, ist der Punkt, an dem sich die Kritik der Trendforschung in den vergangenen Jahren wahrscheinlich am stärksten entzündet hat. Ich komme jetzt zur Trendforschung. Trendforschung ist, wenn sie mit einem gewissen Qualitätsanspruch betrieben wird, die systematische, wissenschaftliche, standards genügende Befassung mit einem Gegenstandsbereich mit dem Ziel, Trendaussagen nachvollziehbar und adressatengerecht zu formulieren. Vereinfacht gesagt ist es so, wie ich es hier aufgeschrieben habe, dann generiert Trendforschung neues Wissen über trendhafte Veränderungen. Trendforschung, und das ist wichtig, sich zu vergegenwärtigen, so sagen wissenschaftssoziologisch, ist weder eine wissenschaftliche Disziplin, sie ist auch kein Forschungsfeld, das durch einen bestimmten Gegenstand integriert würde, wie das zum Beispiel bei der Hochschulforschung der Fall ist. Als Teil der Zukunftsforschung kann Trendforschung am ehesten als ein bestimmter Forschungstyp angesehen werden, nämlich ein Typ, der sich durch die vorausschauende Perspektive auszeichnet. Und dementsprechend heterogen ist das Feld derjenigen, die da Trendforschung betreiben. Also wer spricht eigentlich zu wem in der Trendforschung? Zunächst gibt es da die akademische Trendforschung, die Teil der institutionalisierten Forschung an Hochschulen ist und somit in aller Regel eine stark disziplinäre Prägung aufweist. Sportwissenschaftler befassen sich also in der Regel mit trendhaften Veränderungen im Spitzen-, Breiten- oder Gesundheitssport. Erziehungswissenschaftler interessieren sich für Veränderungen im Bildungssystem. Trendaussagen mit dieser Herkunft richten sich entweder an die Kolleginnen und Kollegen in der Disziplin, gelegentlich auch an außerwissenschaftliche Adressaten in Politik und Verwaltung. Das Setting ist deswegen wichtig, weil wenn Trends in Fachpublikationen veröffentlicht werden, sind die in der Regel nicht adressatenspezifisch. Das heißt, es wird ein Trend konstatiert, aber die Frage, die da drüben steht, völlig berechtigt, was heißt das denn jetzt für mich, die wird in der Regel nicht beantwortet. Es sei denn, es ist ein konkreter Auftrag aus der Verwaltung. Davon zu unterscheiden ist die Trendforschung mit professionellem Hintergrund in Organisationen, das dann oft als Inhouse-Forschung zu bezeichnen ist. Diese Art von Trendforschung ist typischerweise in Strategieabteilungen oder Stabsstellen angesiedelt und interessiert sich für die Veränderungen in der relevanten Organisationsumwelt. Sind die Ergebnisse entscheidungsrelevant, richten sie sich an die entsprechenden Stellen in der Organisation und es ist eher nicht mit einer Veröffentlichung zu rechnen. Also Ergebnisse dieser Art von Trendforschung kriegen Sie in der Regel nicht zu sehen. Des Weiteren ist die Trendforschung zu nennen, die als Dienstleistung und Auftragsforschung betrieben wird. Hier verbleiben die Ergebnisse in der Regel beim Auftraggeber. Es sei denn, der eigentliche Zweck ist, die organisationale Fassade mit einer Trendstudie auszuschmücken. Und das ist ein Phänomen, auf das man hinweisen muss. Also man liest gelegentlich, dass, ich weiß nicht, die Konrad-Adenauer-Stiftung ein Think Tank aufbaut und ganz wichtige Trendstudien stattfinden. Die kann man sich dann auch herunterladen. Siemens hat vielleicht eine Trendstudie zu Elektromobilität veröffentlicht. Wenn diese Trendstudien entscheidungsrelevant wären, würde man die in der Regel nicht als PDF auf die Website stellen. Also für Siemens, wenn es jetzt für das Geschäft wirklich relevant ist. Das heißt nicht, dass sie nicht wertvoll ist und gehaltvoll und valide, aber die Funktion muss man sich in Erinnerung rufen. Bei Trendstudien, die durch Forschungsforderungen zustande kommen, ist nach Projektende schon mit einer entsprechend zugänglichen Publikation zu rechnen. Im Bereich der Dienstleister für Auftragsforschung, also jetzt bei den beiden hier, gibt es ein breites Feld an Anbietern. Und das reicht von Thinktanks, wie zum Beispiel dem ICT in Berlin, über hochschulische Forschungseinrichtungen, wie meine Forschungsgruppe, bis hin zu Unternehmensberatungen, großen wie Roland Berger oder kleine, die das eben maßgeschneidert machen. Und schließlich gibt es die Trendforschung, die sich an ein disperses Publikum richtet. Übliche Kommunikationskanäle sind Vorträge, Diskussionsrunden, Buchpublikationen oder auch Interviews in Publikumszeitschriften. Nicht selten handelt es sich auch hier um Forschungsdienstleister, die sich auf einem Markt bewegen und über eine hohe mediale Präsenz versuchen, für Auftraggeberinnen und Auftraggeber sichtbar zu werden. Ein Großteil der Kritik an der Trendforschung hat sich letztlich an dem zuletzt genannten Typ festgemacht, der vereinfacht gesagt durch überzogene Versprechen viel Glanz und wenig Substanz aufgefallen ist. Der vielleicht bekannteste Kritiker in diesem Zusammenhang ist Holger Rust, ein deutscher Soziologe, der sich in mehreren Publikationen an dem Phänomen der boulevardesken und feuilletonistischen Trendforschung abgearbeitet hat. Ich habe hier ein paar Cover eingefügt. Die Bücher sind, glaube ich, 95 ist das erste erschienen, Zukunftsillusionen, glaube ich, 2012 oder 2009. Und die Kritik, die Holger Rust vorgebracht hat, war berechtigt und sie ist es meines Erachtens bis heute, ganz einfach, weil die Nachfrage nach einfachen und affirmativen Trends nach wie vor so groß ist, dass sich einfach immer wieder Anbieter finden, die diese Nachfrage auch bedienen. Deshalb aber Trendforschung generell zu diskreditieren, hieße das Kind mit dem Bade auszuschütten. Aus zwei Gründen. Erstens, ich habe schon angedeutet, darf man den medial sehr präsenten Typ, also diesen letzten Typ der Trendforschung, nicht mit der gesamten Trendforschung gleichsetzen. Also in der Regel wird das hier pars pro toto für Trendforschung genommen, einfach weil es das ist, was sichtbar ist. Ein Großteil der Trendforschung, die hier stattfindet, die sind nicht besonders publikumsattraktiv aufgearbeitet, sondern sehr fachspezifisch. Und hier findet sehr viel Auftragsforschung statt und die Ergebnisse erblicken ganz selten das Licht der Öffentlichkeit. Und zweitens, glaube ich, gilt es sich zu vergegenwärtigen, dass Handeln, insbesondere organisiertes Handeln ohne ein Ziel und der geistigen Vorwegnahme der intendierten Handlungsfolgen einfach nicht vorstellbar ist. Man kommt nicht umhin, Trendforschung zu betreiben, nicht in unserem Alltag und auch nicht im professionellen Kontext. Zum Beispiel, wenn in Organisationen für mehrere Jahre im Voraus geplant werden muss, um heute handeln zu können. Und die Planungshorizonte sind ja in manchen Bereichen 15 bis 20 Jahre. Und auch der Nachhaltigkeitsdiskurs bezieht seine Legitimation, wie ich finde, aus der gedanklichen Vorwegnahme von Zukunft. Letztlich liegt dem Nachhaltigkeitsdiskurs die Erkenntnis zugrunde und eigentlich müsste man sagen, die Annahme, dass unsere gegenwärtigen Lebens- und Wirtschaftsmodelle eigentlich auf Dauer nicht durchzuhalten sind. Das ist eine Trendprognose. Wie also mit der Trendforschung und von mir aus auch mit der Megatrendforschung umgehen, was lässt sich nach dem Gesagten für einen reflektierten Umgang mit Trends und Trendforschung schlussfolgern? Versucht einige Punkte aufzulisten. Wie bei anderen Forschungsarten ist die Grenze zwischen unwissenschaftlichem und wissenschaftlichem Vorgehen fließend. Ohne die geistige Vorwegnahme von Zukunft ist Handel nicht vorstellbar und Trends sind die intuitivste Form, Zukunft vorwegzunehmen. Das Spektrum reicht von der unreflektierten Verlängerung einzelner Erfahrungen in die Zukunft bis hin zu elaborierten Modellen oder Theorien, mit denen Veränderungsmuster in die Zukunft projiziert werden. Die boulevardeske Zukunftsforschung oder auch Trendforschung, die am meisten Kritik auf sich gezogen hat, ist die medial präsenteste und vielleicht ist sie auch die unterhaltsamste. Sie stellt aber nur einen Teil der Trendforschung. Aber auch sehr sorgfältig erstellte Trendaussagen erzeugen kein verlässliches Vorherwissen. Die Zukunft ist offen und nur deshalb ist sie gestaltbar und nur deshalb ist es auch sinnvoll, etwas über die Zukunft in Erfahrung bringen zu wollen. Gerade wegen der Offenheit der Zukunft ist es ratsam, eine realistische Erwartungshaltung in Hinblick auf Trends und Trendforschung zu entwickeln. Wenn man von dem Anspruch der perfekten Vorausschau, das ist ja das Kriterium, das oft in Anschlag gebracht wird, wenn man von dem Anspruch der perfekten Vorausschau abrückt und es etwas bescheidener auch mit möglichst verlässlichen Projektionen gehen kann, dann gilt es, auf eine möglichst hohe Qualität bei den Trendaussagen zu achten. Am erfolgversprechendsten bei der Personalauswahl des Forschungsteams ist eine Mischung bestehend aus hoher fachlicher Expertise zum betreffenden Gegenstandsbereich einerseits und Methodenwissen im Umgang mit Zukunftsfragen und Trendforschung andererseits. Und schließlich gibt es auch in der Zukunftsforschung so etwas wie Gütekriterien und Standards, die orientierend wirken. Und zwar sowohl bei der eigentlichen Forschungsarbeit im Sinne einer Checkliste, also im Sinne einer Selbstüberprüfung, aber auch im Hinblick auf die Bewertung der Forschungsergebnisse. Letztlich reklamieren alle Trendforschungsdienstleister Qualität für sich. Es gibt aber objektivierbare Kriterien, anhand derer die Sorgfalt eingeschätzt werden kann, mit der eine Trendaussage erstellt wurde. Du, Edgar, du hast da einige Exemplare dabei. Du warst damals bei der Entstehung mit beteiligt. Also das ist im Moment noch immer eigentlich der letzte Beitrag zur Diskussion. Und auch die Differenzierung der einzelnen Komponenten einer Trendaussage, die ich von Neuhaus übernommen habe, hat, wie ich finde, orientierende Wirkung. Man kann sich fragen, oder wir können uns nachher bei der Diskussion fragen, wenn es um die Entscheidung geht, ob Nachhaltigkeit ein Megatrend ist, ob alle vier Komponenten vorhanden und auch als solche ausgewiesen sind. Wie steht es um die Qualität der empirischen Belege? Liefert die Interpretation eine konsistente und schlüssige Aussage zu den erhobenen Daten? Wird das der Projektion zugrunde liegende Modell transparent gemacht? Und so weiter. Trends beschreiben wahrscheinliche Zukunftsentwicklungen. Das heißt, sie reduzieren Unsicherheit, sie geben Orientierung, sie ermöglichen Entscheidungen und sie legitimieren auch politisches Handeln. Das macht Trends so attraktiv. Und gleichzeitig sind Trendaussagen, das muss man sich klar machen, das Ergebnis einer Selektions- und Konstruktionsleistung und sie beschreiben etwas, das heute noch nicht existiert, eine zukünftige Entwicklung. Gerade deshalb ist ein reflektierter Umgang mit Trendaussagen so bedeutsam und ich hoffe, Ihnen ein paar sachdienliche Hinweise gegeben zu haben, auch in Vorbereitung auf die Diskussion, ob Nachhaltigkeit ein Megatrend ist und was das vielleicht bedeutet. Dankeschön.
Vielen Dank, wenn Sie sich jetzt einmal dort hinsetzen würden.